Hallo und herzlich willkommen zur Folge 121 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Interviewgast in dieser Folge ist Rainer Sträter, Vice President Cloud Services in Global Platform Hosting bei der Firma IONOS. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht Gaia-X, die europäische Cloud-Initiative, an der sich IONOS beteiligt.
Hallo Herr Sträter, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in 2-3 Sätzen vorzustellen.
Super gerne. Ich bin seit fast 10 Jahren jetzt bei der IONOS und dort verantwortlich für die Cloud-Plattform und die Hosting-Plattform, also die Entwicklung dieser Plattform. Und bin seit Ende 2019, Anfang 2020 auch der Vertreter von IONOS bei Gaia-X und dort sowohl in den diversen Arbeitsgruppen und auch im Technical Committee.
Sie sprachen schon an, im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht Gaia-X, die europäische Cloud-Initiative. Im Juli hat die Bundesnetzagentur die Gewinnerkonsortien des Gaia-X-Förderwettbewerbs verkündet, der mit 122 Millionen Euro ausgestattet ist. IONOS ist gleich bei 6 der 11 Gewinnerskizzen im Jahr 2021 beteiligt. Können Sie uns die einzelnen Projekte kurz vorstellen?
Sehr gerne. Also zunächst einmal, wir waren selber ein ganz klein bisschen überrascht über diesen Erfolg. Mit 6 Gewinnern hatten wir wirklich nicht gerechnet. Aber die einzelnen Projekte waren wirklich großartige Projekte und die alle das Potenzial haben, zu unterstreichen, warum Gaia-X wichtig ist für uns als Cloud-Anbieter, aber natürlich auch für Europa und vor allen Dingen für die Kunden am Ende des Tages. Ich fange mal mit den Projekten an, ohne da jetzt eine besondere Reihenfolge zu haben. Ja. Das erste Projekt, MachiSpace, dort geht es darum, dass wir in der Nordsee und insbesondere in der Nordsee noch sehr, sehr viel Munition liegen haben. 1,6 Millionen Tonnen Munition, die aus dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen stammt und die wir dort nicht in der Nordsee im Grunde liegen lassen können. Wir sind auch im Zeitfenster jetzt, wo die Munition anfängt durchzurosten, wo wir schon messen können im Wasser, dass diese Munition dort ins Wasser gelangt. Die muss weggeräumt werden. Dazu gibt es natürlich die Möglichkeit, den Meeresboden pro Quadratzentimeter abzusuchen. Das ist zu teuer und am Ende des Tages auch nicht wirtschaftlich machbar, weil die Nordsee an der Stelle auch zu groß ist. Dort haben wir heute zum ersten Mal die technischen Möglichkeiten mit Artificial Intelligence, mit den ganzen Daten, die wir zur Verfügung haben, mit den ganzen Schiffsdaten, die wir kennen, aber auch mit den ganzen Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg, die alle noch nicht digital vorliegen, die ganzen zu nutzen, um am Ende des Tages diese Felder, wo die Munition liegt, zu lokalisieren und die dann zu bergen. Das ist auch ein besonderes Anliegen der EU. Die Ursula von der Leyen hat dort uns nochmal einen besonderen Brief geschrieben, sagt, das ist eins der Projekte, die ein besonderes Anliegen ist, dass wir das tun müssen. Aber es gibt noch weitere Use Cases, die in diesem Maritimes-Projekt, MachiSpace-Projekt drin liegen. Zum Beispiel ist das Thema Green und CO2-Bindung natürlich ein ganz besonderes Thema auch für uns. Und dort gibt es die Möglichkeit, über Seegraswiesen, die man dort in geschickten Stellen anbauen muss und anbauen kann. Dazu braucht man Satellitendaten, dazu braucht man Meeresströmungsdaten, um die besten Stellen für Seegras zu lokalisieren und dort im Grunde genommen Seegraswiesen dann zu positionieren. Und Offshore-Windparks ist dann noch ein weiterer Use Case dort. Aber es gibt eine ganze Reihe von Use Cases. Und das alle gehört in den Cluster, der im Grunde genommen wir als maritimen Cluster bezeichnen. Und dort hat insbesondere Europa und Deutschland unglaublichen Nachholbedarf. Aber es ist auch ein Cluster, der vergleichsweise neu ist, verglichen mit allen anderen Clustern und deswegen eine ganz besondere Bedeutung für uns hat, dort diesen Markt im Grundraum aus Europa und aus Deutschland zu erschließen. Lass mich hier schnell das zweite Projekt, OpenGPTX. Dort geht es, klingt ein bisschen nerdig, es geht um Sprachmodelle am Ende des Tages. Wir haben dort schon ein sehr gutes Modell auf der Welt verfügbar. Das Modell steht unter der Governance von Microsoft und es zeigt einfach, wie viel Potenzial in diesem neuen OpenGPTX-Modell liegt. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, um Sprachsynthese, Spracherkennung im Wesentlichen. Ich sage mal vereinfacht, wir bauen nochmal die Alexa für Europa. Natürlich haben wir als Europäer hier und da so ein bisschen Akzeptanzschwierigkeiten, dort die Alexa wirklich überall aufzustellen. Also bei mir in der Wohnung habe ich die schon ausprobiert, die Alexa, weil es einfach technologisch natürlich total spannend ist, klar, das zu nutzen. Aber am Ende des Tages habe ich sie dann auch wieder abgestellt, weil so ein bisschen Unwohlgefühl habe ich immer dabei, wo die Daten dann nachher landen, wie sie verarbeitet werden. Die Transparenz ist ja doch vielleicht ist es überschaubar. Und deswegen geht es darum, dass wir in Europa offene Sprachmodelle haben, offene Modelle, die wir AI-Modelle, mit denen wir im Grunde genommen dann Sprachdaten digitalisieren können. Und am Ende des Tages dann auch weitere Use Cases bekommen, die vielleicht nicht unbedingt ganz naheliegend sind, aber die unglaublich wichtig sind. Beispiel, Teil dieses Konsortiums ist der WDR. Der WDR hat unglaublich viele Sprachkonserven, die alle noch nicht digitalisiert sind. Die ganzen Seriensendungen mit der Maus würde ich gerne auch mal durchsuchen können nach bestimmten Themenclustern. Und all dazu, um sie durchsuchen zu können, muss ich die ganzen Packages digitalisieren. Das nächste ist, ich glaube, wir kennen alle die neuen Sprachassistenzsysteme im Auto. Ja. Und ich erwische mich dabei, dass ich das Auto dann schon manchmal einfach aufhöre, weil das Auto mich irgendwie nicht versteht. Das mag jetzt an mir liegen. Aber immer wieder den Satz zu wiederholen in einer doch sehr stark vorgegebenen Grammatik, diesen Satz sagen zu sollen und müssen, das wirkt so unnatürlich. Und wir brauchen dort einfach bessere Sprachmodelle, die natürlicher in der Lage sind, das, was der Mensch sagt, dann auch vom Computer zu verstehen. Und die Entwicklung dieser Sprachmodelle ist eins genau dieser Themen vom OpenGPX. Vielleicht ein weiterer Use Case, wenn man im Callcenter anruft. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, sehr lange in der Warteschlange zu verbringen. Wir haben heute und wissen, dass ein Großteil der Anfragen Callcenter doch immer sehr gleich sind. Im Grunde genommen könnten Maschinen, wenn sie clever genug werden, diese Fragen beantworten. Dazu braucht man allerdings dann auch eine Sprachanalyse und wirklich eine erweiterte Sprachanalyse, die Möglichkeit hat, diese menscheneigene Sprache zu verstehen in allen Notationen, die Sprache hat, in allen Dialekten, die Sprache hat, aber auch in allen Sprachen. In Europa haben wir eine unglaubliche Sprachvielfalt. Dann mal schnell irgendwie zu einem nächsten Projekt. Wir haben noch ein Projekt HealthX oder Dataloft zusammen mit der Charité Berlin. Auch das hochspannend. Ich glaube, wir haben schon viele Anläufe gehabt, um die Gesundheitsdaten zu erschließen, um diese Gesundheitsdaten vor allen Dingen demjenigen, dem sie gehören, nämlich eigentlich dem Menschen, uns, den wirklich autoritativ zugänglich zu machen. Das sind unsere Daten, das sind meine Daten, die dort beim Arzt liegen, die dort im Krankenhaus liegen, aber auch die Daten meines Fitness-Trackers. Wir reden da von sogenannten primären und sekundären Gesundheitsdaten. Am Ende des Tages sind es meine Daten und ich möchte gerne darüber verfügen, was mit diesen Daten passiert. Und da gibt es ganz spannende Use Cases. Wir haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie erlebt, dass es unglaublich viele Medizinstudien gibt. Und für die Medizinstudien ist es manchmal sehr, sehr wichtig, Zugang zu bestimmten Daten zu bekommen, zum Beispiel zu meinen Fitness-Tracker-Daten. Und ich könnte die im Grunde genommen auch verkaufen bei einer Medizinstudie, wenn dann ein Unternehmen sagt, wir haben hier ein neues Medikament, das wir auf den Markt bringen. Und für dieses Medikament würden wir gerne Zugriff auf ihren Fitness-Tracker-Daten haben, weil wir daran bestimmte Dinge ablesen können. Und ich könnte dann sagen, das ist überhaupt kein Problem, können wir machen, dann machen wir einen Vertrag. Und ihr zahlt mir pro Tag 5 €. Und diese Modelle, diese neuen Business-Modelle, die dadurch kommen können, wo ich zum einen Owner meiner Daten bin, mir gehören die Daten und ich entscheide, wann, wer, wie lange und warum auf diese Daten zugreift. Und in diese Situation müssen wir reinkommen. Und das gilt insbesondere natürlich für Daten, die hochsensibel sind, und Gesundheitsdaten ist eine von den Clustern. Ein zweiter Use Case könnte natürlich auch sein, meine Eltern, die schon ein bisschen älter sind, wenn man natürlich versucht, jede Woche, jeden Tag anzurufen, wie geht's ihnen denn, alles in Ordnung mit ihnen. Natürlich hilft da auch, wenn man Geräte hat, die im Grunde genommen das Verhalten dort analysieren können. Diverse Muster gibt es da schon, wo man irgendwie versucht herauszufinden, geht morgens um 8 über die Kaffeemaschine an, also scheint alles gut zu sein. Ich glaube, dass so Fitness-Tracker-Daten, die man natürlich dann besser monitoren kann, genauer monitoren kann, natürlich auch helfen können, dort alle ein bisschen ruhiger schlafen zu lassen manchmal. Also dort die Überwachung von bestimmten Personengruppen im Sinne von gesundheitlicher Überwachung von Leuten, die am nahe liegen, aber auch da mit der Einwilligung, der Zustimmung von genau diesen Leuten. Die sind Besitzer dieser Daten und kein anderer. Ich glaube, das muss man respektieren. Und das ist auch ein großer Wandel, den wir auch bei dem nächsten Projekt sehen, Bildungsdaten. Auch dort haben wir ein Projekt, Possible heißt dieses Projekt, zusammen mit der Dataport und Bechtle. In diesem Projekt geht es im Grunde genommen darum, dass wir sowohl in den Kommunen und Verwaltungen sehr viele Daten liegen haben, aber auch im ganzen Bildungssektor sehr viele Daten existieren, die am Ende des Tages Daten der User, der Kunden sind am Ende des Tages. Also wenn ich im Grunde genommen eine neue Geburtsurkunde brauche, dann muss ich heute zum Amt gehen und diese Geburtsurkunde beantragen. Im Grunde ist es aber meine Geburtsurkunde. Also im Grunde genommen müsste ja eigentlich das Amt die Geburtsurkunde mir zustellen in meinen Datenspeicher, das sind meine Daten. Das gleiche gilt für einen Nachweis über Hundesteuer. Jeder Vorgang, der heute in der Kommune stattfindet, generiert im Grunde genommen gewisse Dokumente. Und diese Dokumente müssten eigentlich bei mir liegen. Und es müsste eigentlich möglich sein, dass die Kommunen diese Dokumente digital mir zustellen können. Das gleiche gilt für die Bildungsdaten. Wir reden immer von Bildungsreise, also angefangen wirklich von den ersten Tagen in der Schule bis hin aber auch später in den Beruf, in den Weiterbildungen, die dort kommen. Dort gibt es natürlich auch den Bedarf, dass diese Zeugnisse, diese Zertifikate, dass die im Grunde genommen mir überlassen werden, in meinem Hoheitsbereich sind und ich dann entscheiden kann, will ich diese Zeugnisse mit LinkedIn teilen, mit Xing teilen, will ich die mit meinem Arbeitgeber teilen, wie lange will ich die eigentlich teilen oder will ich die auch mit meinen Freunden teilen auf Facebook, weil ich das cool finde. Aber das ist meine Entscheidung, das zu tun und das ist nicht die Entscheidung von irgendjemandem Dritten und schon gar nicht darüber, wenn ich entscheide, sie nicht mehr teilen zu wollen, dass ich dann versuchen muss, heute sehr kompliziert, teilweise mit richterlichen Beschlüssen, dafür zu sorgen, dass diese Daten nicht mehr verfügbar sind und nicht mehr sichtbar sind. Das müssen wir anders regeln. Der Souverän, derjenige, der die Daten besitzt, ist am Ende des Tages der Kunde und nicht irgendeine andere Institution. Und anschließend daran haben wir gleich ein weiteres Projekt, Merlot. In diesem Projekt geht es darum, natürlich dann diese Daten auch zu nutzen, um sehr clever den einzelnen Menschen Empfehlungen zu machen, Vorschläge zu machen, wie die Bildungsreise weitergehen könnte. Da man natürlich, wenn man den Zugriff auf diese Daten bekommt und der Kunde sagt, hey, du kannst diese Daten, die ich habe hier, die ich jetzt gesammelt habe in meiner Bildungsreise, die kannst du zentral die jetzt einmal anschauen hier. Das sind meine Daten, ich gebe Zugriff drauf. Dann kann ich natürlich diese Daten auch nutzen und sagen, wahrscheinlich wäre für dich doch folgende Option mal gut in Betracht zu ziehen. Also die Bildungsreise auch ein bisschen nach vorne zu denken und zu steuern und dort neue Vorschläge zu machen, weil Bildung ist natürlich das, was uns als Nation, als Deutschland, aber auch Europa auszeichnet und was ein riesiger Mehrwert ist, den wir hier haben, einfach diese Basis, diese Bildungsplattform zu haben und Bildung nach vorne zu treiben. Da sind wir nicht gut drin, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben sehr viele Länder, die dort einen ganz, ganz guten Job machen und das Potenzial, was wir da aber sehen, was wir haben und was wir kennen, dieses Potenzial können wir diesen Projekten einen Quantensprung nach vorne bringen. Und zu allerletzt, das sechste Projekt, Tellus, ist dann nochmal ein bisschen nerdiger. es geht darum, dass wir natürlich sehr viele Dateninseln haben, sehr viele Silos haben, sehr viele verschiedene Cloud-Service-Provider in Europa haben und irgendwie müssen wir die verbinden. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Konnektivität dieser Daten hinbekommen, weil viel, viel Mehrwert liegt in der Verbindung von Daten. Immer unter der Prämisse, dass wir natürlich die Zugriff dort geregelt haben und dass auch der Zugriff dort von den Besitzern dieser Daten kontrolliert ist. Aber wir müssen einfach in der Lage sein, heute diese unterschiedlichen Datentöpfe, die wir haben, miteinander zu verbinden. Nehmen wir das Beispiel dieser maritimen Daten, die ich ganz eingangs erwähnt habe. Das sind unglaubliche Datenmengen, die dort liegen. Aber diese Datenmengen haben noch einen Riesenvorteil für andere Industrien, die auch davon lernen können. Zum Beispiel die ganze Agrarindustrie, die von diesen Art der Daten, die wir dort haben, auch lernen kann. Und die Verbindung dieser Datentöpfe, die müssen wir hinbekommen. Und dazu brauchen wir im Grunde genommen ein Netzwerk, was einfacher zu bedienen ist, wo wir einfache Verbindungen zwischen Datentöpfen hinbekommen, als wir es heute bekommen. Das machen wir mit sogenannten Overlay-Networks. Das ist auch gar keine neue Technologie, aber wir nutzen sie einfach nicht in der Art und Weise, dass wir heute in der Lage sind, zwischen beliebigen Datentöpfen, die wir haben, einfach sehr einfach Verbindungen herzustellen, um einfach neue Businessmodelle, neue Wertschöpfung zu betreiben. Und natürlich auch ganz, ganz viele neue Use Cases, die wir alle schon so ein bisschen beschreiben können teilweise. Aber teilweise wissen wir auch noch gar nicht, was da auf uns zukommen wird an ganz spannenden Geschichten, über die im Grunde genommen dann auch umsetzen zu können, mit viel kleineren Hürden, als wir das heute teilweise haben.
Ja, unabhängig, ob nerdig oder nicht, zeigt ja der Überblick, dass es eine unglaubliche Vielfalt an Themen und an Use Cases bei GaiaX gibt. Aber gewähren Sie uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie kann man sich die Arbeit in den einzelnen Projektkonsortien vorstellen? Wie läuft die Arbeit in der Praxis ab in so einem Meeting oder in so einem Konsortium?
Grundsätzlich ist das gar nicht so unterschiedlich. Es gibt in den Konsortien in der Regel immer eine Firma, eine Partei, die im Grunde genommen den Lead hat, die diese fachliche Idee, diese Vision hat und die natürlich dann diese Version versucht, fachlich voranzutreiben. Und was man dann versucht, ist in so einem Konsortium immer die richtigen Partner zu finden, also die Leute, die im Grunde genommen schaffen, dann diese Idee real werden zu lassen. Manchmal könnte man sich sagen, warum brauchen wir zu GaiaX? Das geht ja auch so. Ich meine, der kann ja mit Telefonhörer in die Hand nehmen und ruft irgendwie fünf Freunde an und dann bauen wir zusammen im Grunde genommen ein neues Produkt. Naja, das Problem ist manchmal, dass wir in Europa bewusst ein sehr föderalisiertes System haben. Und wenn die IONOS hingeht und sagt, wir machen jetzt mal ein Projekt zusammen mit den anderen zwei, drei großen Cloud-Providern, die es auch noch gibt, dann haben wir die Kartellrechtsbehörde sofort am Tisch sitzen. Okay. Und eventuell dieses Direktorat General Competition von der EU, die sagen, naja, so richtig zusammenarbeiten dürfte ja gar nicht, weil das könnte irgendwie Wettbewerbsverzerrung sein. Es gibt gewisse Hürden, die wir dort nehmen müssen. Das Schöne von diesen Förderprojekten ist, dass wir an der Stelle einfach sehr offen, und das tun wir auch, also die ganzen Unternehmen, die im Grundraum hier in Europa den Cloud-Markt gestalten, die nutzen genau diesen Rahmen von Gaia-X, aber auch diesen Rahmen dieser Förderprojekte, dieser Konsortien, um einfach dann auch sehr offen Dinge nach voranzutreiben, obwohl sie wissen, dass sie an vielen Stellen natürlich Mitbewerb sind, aber diese gemeinsame Vision, Dinge zusammen voranzutreiben, was sie sonst nicht können, außerhalb dieser Rahmen oder nicht dürfen, das hilft natürlich. Und was dann passiert ist, dass man dieses Konsortium zusammenbaut, vielfach gerade bei Marispace, das erstgenannte Projekt, das entsteht dann auch eine richtige Gravitation. Da melden sich plötzlich ganz, ganz viele Firmen, die sagen, hey, wir wollen auch dabei sein, das ist total spannend, das Thema. Da hilft natürlich auch ein bisschen die Arbeit in den Social Medias, in der Presse, die natürlich irgendwie das Projekt visibel machen. Und da gibt es dann auch wirklich sehr große Unternehmen, sehr große Konzerne, die sagen, sich melden, sagen, hey, das ist total spannende Idee, super, dass er das irgendwie an den Start gebracht hat. Wir wollen auch mitmachen, wie können wir uns beteiligen? Immer so ein bisschen Angst, was passiert eigentlich mit meinen eigenen Businessmodellen? Also kann ich da wieder Mehrwert von, das zu tun? Oder will ich einfach nur zuhören, um zu gucken, was die anderen machen? So ein bisschen Plattentektonik ist immer da drin in solchen Projekten. Aber im Grundraum schafft man es, bei solchen Projekten die Leute zu begeistern. Und man hat sehr schnell dann ein Kernteam, was im Grundraum diese Idee spannend findet und vorantreibt. Und natürlich eine Menge Zuhörer, was aber völlig legitim ist. Ja, es ist gut, dass man die Leute auf die Reise mitnimmt. Aber dieses Kernteam in dem Konsortium, das ist das, was am Ende des Tages dann den Unterschied macht und was dann diese Projekte wirklich vorantreibt und über die Ziellinie bringt.
Sie sprachen es an, perfekte Überleitung, den Mehrwert, den Business Case. Da möchte ich natürlich gleich mal nachhaken und ganz konkret fragen, was versprechen Sie sich bei IONOS als europäischer Cloud-Infrastrukturanbieter ganz konkret von dieser Beteiligung an KX? Zuerst ist ja erstmal Aufwand und zusätzliche Arbeit.
Genau, also das kann man differenzieren. Es gibt einmal natürlich die generelle Arbeit an Gaia-X, aber dann auch an diesen Förderprojekten. Bei den Förderprojekten könnte man ja unterstellen, dass wir es gefördert, das macht ja sowieso Spaß. allerdings muss man dazu sagen, die Förderung ist für Unternehmen wie die IONOS eher klein. 60% ist Eigenanteil, wir zahlen uns den größten Teil dort selber. Da ist natürlich ganz klar nicht nur Idealismus drin, sondern natürlich auch die Idee, dass wir am Ende des Tages diese Infrastruktur, und IONOS ist ein Infrastrukturanbieter, wir bieten Cloud-Infrastruktur an. Und für diese Projekte wie Marispace, also die maritimen Daten dort zu erfassen und die im Grunde genommen zu speichern auf der Plattform, das ist im Grunde genommen das, wozu wir da sind. Wir bieten Infrastruktur an und genau da wird Infrastruktur gebraucht. Okay. Das ist der eine Teil. Bei GAIA-X ist es so, dass wir schon natürlich mitbekommen, dass wir sehr starke Mitbewerber aus den asiatischen und dem amerikanischen Markt haben. Man darf da immer die Asiaten nicht vergessen. Wir reden immer von den Hyperscalern. Stimmt, und die jeder hat dann im Kopf. Gleich, es geht um Amazon, Google und Microsoft. Ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, die haben einen signifikanten Marktanteil. Aber wenn man sich mal technologisch die Hyperscaler aus den asiatischen Staaten anschaut, die würde ich mal überhaupt nicht unterschätzen wollen. Die haben unglaublich gute Technologien, sind unglaublich gut aufgestellt dort. Und haben sicherlich einfach aufgrund von ihrer Herkunft ein bisschen größere Hürde zu nehmen, in den europäischen Markt zu kommen. Aber die Hürde ist de facto die gleiche. Nämlich die Hürde ist, dass wir so ein bisschen denen nicht letztendlich gut vertrauen können, weil entweder wir gar keinen Vertrag mit denen haben oder mal einen Vertrag hatten, wie das Privacy Shield, was dann gekippt worden ist, weil es einfach nicht haltbar ist nach unseren Spielregeln, die wir in Europa haben. Und natürlich würden wir gerne nach unseren Spielregeln spielen in Europa und nicht nach den Spielregeln von irgendwelchen anderen. Und gerade wenn es um Daten geht, dann haben wir schon so ein bisschen Beigeschmäckler. Und ich glaube, da hat jetzt irgendwie Assange und Snowden jetzt vielleicht irgendwie nur das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht und wie viel davon auch immer richtig ist. Wir können das nicht beurteilen. Wir haben nicht die Transparenz. Wir wissen es einfach nicht. Und wenn man es nicht weiß, dann ist man als Europäer und als Deutsche eher so ein bisschen von Unsicherheit getrieben und ist dann eher so auf der mehr vorsichtigen Seite, als sagen, da ist doch völlig egal. Ja, wir posten ja unsere Profile bei Facebook. Nee, tun wir nicht mehr. Wir sehen einen unglaublichen Trend, dass das zurückgeht, dass Leute sehr, sehr sensitiv sind mit ihren Daten. Und Gaia-X hat eins schon erreicht, und das ist uns auch ein Anliegen gewesen und sehr wichtig, nämlich, dass die Leute anfangen, über Souveränität zu diskutieren und herauszufinden für sich, ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Sind mir meine Daten wichtig? Ist die Souveränität über diese Daten etwas, was relevant für mich ist? Ja, oder ist es mir eigentlich egal? Und da merken wir zunehmend, dass Leute sagen, diese Idee von Gaia-X, Souveränität zu erlangen, in Europa und in Deutschland, ist unglaublich wichtig. Und das ist nicht nur etwas, was wir hier in Europa und Deutschland zwar angestoßen haben, aber nicht hier erfunden haben. Wir haben sehr viele Mitglieder, die angefragt haben, auch mittlerweile Mitglieder von GAIA-X sind, die gar nicht aus dem europäischen Raum kommen. Da kann man sich fragen, warum sind Mitglieder? Ja, natürlich, die Hyperscale sind Mitglieder, darüber ist ausgiebig diskutiert worden. Aber es sind auch ganz andere Firmen, auch Staaten, die sich politisch interessieren, sehr stark daran, was macht ihr denn da eigentlich? Weil die natürlich das gleiche Problem auch haben. Souveränität ist ja nicht irgendwie etwas, was nur in Europa ein Defizit ist, sondern wo wir in anderen Ländern das gleiche auch sehen, auch in einigen asiatischen Ländern, die sagen, wir wollen souverän werden über bestimmte Technologien, bestimmte Infrastrukturen, aber auch vor allen Dingen unsere Daten. Und das ist eins der Haupttreiber, die wir dort sehen. Und da es im Grunde um Infrastruktur geht und Souveränität geht, ist natürlich die IONOS mitten im Spielfeld drin. Und wir würden natürlich und wollen zum einen unsere ganze Erfahrung da reinbringen, die wir gesammelt haben, weil natürlich Infrastrukturgeschäft unglaublich erlebt von Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber natürlich auch möchten wir gerne diese Idee weiter voranpushen und dort im Grunde um unsere Footprint, die Art und Weise, wie wir Souveränität sehen, die einfach mit einbringen.
Sie sprachen die teils hitzige Diskussion über die Rolle der Hyperscaler bei GAIA-X schon an, möchte ich gar nicht mehr groß ins Detail eingehen, aber dennoch, ich denke mal, Ausgangspunkt für diese Diskussion war natürlich zu Beginn die Aussage, insbesondere natürlich von politischer Seite, dass GAIA-X so quasi der Gegenspieler zum Angebot der großen Hyperscaler, eben wie Sie auch sagten, nicht nur in den USA, sondern auch in Asien werden solle. Mittlerweile ist Fakt, sie sind alle bei GAIA-X dabei. Wie bewerten Sie die Rolle der großen Hyperscale? Immerhin sind Sie ja doch im Markt ein direkter Wettbewerber.
Ich finde es super, dass Sie dabei sind, ganz ehrlich. Und ich glaube, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass die nicht dabei sind im Augenblick, dass das eine Gesamtlösung wird, die wir in Europa erreichen, ohne dass die relevanten Partner dabei sind. Zum einen ist Infrastruktur, Cloud-Geschäft keins, was sich an geografische Grenzen hält. Zwar haben wir natürlich die Lokation von Datacentern, aber die Hyperscaler haben ja auch Datacenter in Europa. Also insofern ist die Geografie, wo die Daten liegen, ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, nach welchen Regeln spielen wir eigentlich mit diesen Daten hier. Und der Cloud Act als Ergebnis ist halt nicht DSGVO-compliant. Und damit haben die Amerikaner Zugriff auf diese Daten, auch wenn sie nicht im amerikanischen Territorium liegen. Und das ist vielfach diskutiert worden, aber es entspricht nicht unseren europäischen Werten von Souveränität. Wenn ich souverän bin, entscheide ich, was mit meinen Daten passiert und nicht jemand Drittes. Und das unterschreiben wir als IONOS. An der Stelle, wenn wir natürlich es schaffen, dass die Hyperscaler, und da will ich jetzt gar nicht nur auf die amerikanischen Hyperscaler gucken, sondern auch auf die asiatischen, wenn alle Partner, alle Cloud-Anbieter, egal wo sie auf der Welt ihre Ultimate Parent Company haben, wenn alle diese Anbieter innerhalb unseres Territoriums unsere Regeln akzeptieren, dann sind sie im Grunde genommen auch ein fairer Geschäftspartner, mit dem wir arbeiten möchten. Aber es geht darum, dass sie diese Policy and Rules, die Art und Weise, wie wir in Europa Souveränität leben wollen, wie wir im Grunde genommen unsere Infrastruktur bauen wollen, dass sie das akzeptieren. Und wenn sie das tun, dann glaube ich, ist es fair, dass sie zu diesem Ökosystem dazugehören. Das sehen wir allerdings momentan noch nicht wirklich. Und das mag manchmal an den Firmen selber liegen, aber es liegt natürlich auch an dem Territorium, wo sie herkommen. Das ist vielleicht nicht unbedingt der eigenen Firma geschuldet. Und deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir können dem Kunden natürlich ernsthaft sagen, ja, die einen sind schwarz, die anderen sind weiß. So einfach ist die Welt da draußen nicht. Ja, es gibt unglaublich viele Kunden, die im Grunde genommen große Infrastrukturen auch außerhalb von Europa betreiben müssen, die Hybrid-Strukturen brauchen, Multiclouds. Das ist alles etwas, was heute Stand der Technik und was heute eigentlich der Markt draußen braucht. Deswegen ist es doch völlig illusorisch zu glauben, wir können einfach mal den Rest der Welt da draußen lassen. Wir machen hier irgendwie unsere eigene Insel. So einfach ist die Welt nicht. Und ich glaube, es ist auch gar nicht richtig, das zu tun, weil wir erstens sehr viel von den Hyperscalern lernen können. Die haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Die haben unglaublich gezeigt, wie man in der Skalierung arbeiten kann. Nicht alles davon können wir adaptieren. Das merken wir auch. Wir haben eine föderalisierte Infrastruktur in Europa. Es gibt nicht diesen einen großen, den wollen wir auch gar nicht haben, sondern es gibt natürlich eine sehr verteilte Struktur. Und die ganzen Technologien, Multicloud, Hybrid Cloud, sorgen natürlich jetzt dafür, dass wir in der Lage sind, dort eine hybride Multicloud-Infrastruktur aufzubauen, inklusive der Hyperscaler. Und der Kunde am Ende des Tages kann jetzt selber souverän entscheiden, möchte ich meine Daten beim einen oder beim anderen hosten, möchte ich meine Applikationen beim einen oder anderen laufen lassen. Und damit erreichen wir Souveränität. am Ende des Tages entscheidet doch der Kunde und der Benutzer, wie er das machen möchte. Und wenn er sich für den Hyperscaler entscheidet, entscheidet er sich für den Hyperscaler. Das ist völlig fair. Da müssen wir im Grunde genommen dann schauen, wie wir in Europa es schaffen, dort ein wettbewerbiges Produkt zu bauen und nicht darauf zu schimpfen, wie können wir im Grunde genommen territorial uns da abgrenzen oder politisch. Ja. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, wir müssen es schaffen, mit Gaia-X, im Rahmen von Gaia-X, eine Infrastruktur, einen Infrastruktur- und Daten-Ökosystem zu bauen, was mehr als wettbewerbsfähig ist, um die Kunden dann ein Angebot zu machen. Und diese Alternativen haben wir heute. Die Kunden lernen noch immer mehr kennen, dass wir in Europa auch wirklich Alternativen haben zu diesen Hyperscalern. Auch das hat Gaia-X sehr stark nach vorne gebracht. Und dann die Kunden souverän entscheiden können, will ich A oder B.
Ja, wird der einzig gangbare Weg sein. Und am Ende, wie Sie es ja selber sagen, entscheidet der Kunde, ob er weiter bei den Hyperscalern bleibt oder sich eben ein zumindest Gaia-X-konformes Angebot raussucht. Lassen Sie mich nochmal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie zu Beginn schon ansprachen, als Sie die einzelnen Projekte vorstellen, das Engagement, insbesondere natürlich auch von deutscher Cloud-Service-Provider-Seite. Wir machen einmal im Jahr eine Umfrage unter deutschen Cloud-Service-Providern, das Cloud-Computing-Marktbarometer Deutschland. Da haben wir in diesem Jahr auch natürlich zum Thema Gaia-X befragt und auf die Frage, ob Gaia-X für Sie derzeit relevant sei, antworteten fast 2/3 mit Nein. Sie sagten schon, in den Konsortien selber ist das Engagement sehr hoch, aber wie sieht es mit dem Engagement speziell deutscher Cloud-Computing-Anbieter aus? Müsste da mehr kommen? Und natürlich als jemand, der sich aktiv beteiligt und engagiert, was raten Sie Cloud-Service-Providern, die selbst sagen, na, vielleicht sollte ich mich auch mit dem Thema Gaia-X schon intensiver beschäftigen?
Also vielleicht zwei Antworten dazu. Das eine ist, natürlich müssen wir auch so fair sein und uns den Status von Gaia-X aktuell anschauen. Und Gaia-X ist noch im Augenblick in der Definition und Spezifikationsphase, in der Implementierungsphase. Es ist ja noch kein Produkt draußen, wo man sagen könnte, hier kannst du Gaia-X kaufen. Da sind wir ja noch nicht. Und damit ist natürlich auch schwer für die User draußen, überhaupt Gaia-X so wahrzunehmen und diese 6 Leuchtturmprojekte von Gaia-X, die wir gewonnen haben und die wir umsetzen dürfen in den nächsten 3 Jahren, dienen natürlich auch dazu zeigen, was ist denn der Mehrwert von Gaia-X eigentlich? Also warum sollte ich das denn tun? Was hilft mir denn dort? Was macht es mein Leben dort einfacher? Und einer der wesentlichen Punkte, die dort immer genannt werden und die ich für absolut richtig halte, ist natürlich diese Interoperabilität, diese Portabilität zwischen einzelnen Anbietern zu erlangen, um dann wiederum souverän zu sein. Es läuft alles auf die Souveränität hinaus. Wenn ich heute wechseln will von einem Anbieter zu einem anderen Anbieter, und das muss nicht ein Hyperscaler sein, das können auch kleinere Anbieter sein, das ist völlig egal, dann habe ich natürlich ein Riesenprojekt erstmal vor mir. Diese ganze Cloud-Transition, die wir heute erleben, wo wir von Digitalisierung reden und wirklich Dinge in die Cloud reinzubringen, das ist ein unglaublicher Kräfteakt, den dort Unternehmen vollbringen müssen heute, weil einfach noch diese Standards nicht gut genug standardisiert, nicht austauschbar genug sind, nicht portabel genug sind, dass ich einfach heute entscheiden kann, ich packe meine Applikation jetzt von Cloud A nach Cloud B oder von meiner lokalen Infrastruktur in eine Cloud-Infrastruktur. Das ist jedes Mal ein Projekt, weil einfach diese Gleichheit, diese Multi-Cloud, Hybrid-Cloud noch nicht so implementiert ist. Und da ist ganz wichtig, dass wir das die Standardisierung weiter nach vorantreiben, das macht Gaia-X. Am Ende des Tages muss doch Cloud wie Strom aus der Steckdose sein. Ich muss in der Lage sein, heute den Stecker in die eine Steckdose, morgen in die andere reinzustecken. Die Cloud, die Applikationen, die Daten müssen heute umziehen können, ohne große Hürden. Und das ist eins der Ziele auch von Gaia-X, Portabilität zu erreichen. Über diese Standardisierung und auch über die Hyperscaler und die Cloud-Anbieter in Europa hinweg. Dann kann ich einfach mit sehr vertretbaren und niedrigem Aufwand einfach Applikationen und Daten von einem Hyperscaler auch auf eine europäische Cloud umziehen, ohne dort jedes Mal ein großes Projekt aufzumachen, was mehrere Jahre dauert und das Risiko auch hat, dass es dann scheitert. Diese Art von Portabilität, die müssen wir im Grunde genommen erlangen und das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Weil wir natürlich auch Standardisierung heißt ja, dass wir uns auch untereinander einigen müssen, was ist denn der Standard? Und an der Stelle gucken müssen, dass wir alle dann auch diesem Standard folgen, ansonsten macht es ganz keinen Sinn. Und dieser Weg ist sicherlich keiner, den man mal so in 12 Monaten beschreiten kann. Das wird ein bisschen länger dauern. Wir rechnen damit, dass wir Anfang nächsten Jahres im Grunde genommen die ersten Cloud-gelabelten Provider und Services haben. Das sind dann ja fast 2 Jahre, die es gedauert hat. Und ich glaube, es ist wirklich fair zu sagen, dass das eine schon sehr ambitionierte Zeitachse ist, das in der Geschwindigkeit hinzukriegen. Alles das, was man in den letzten 10, 15 Jahren nicht geschafft hat, da mal kurz in 2 Jahre reinzupacken, das ist. Und das bei der Gemengelage. Ich meine, wir reden ja von unglaublich vielen Firmen. Mehr als 300 Members haben wir mittlerweile. Vor 2 Wochen, glaube ich, ist diese Zahl 300 überschritten worden. Das sind 300 Members, die stimmberechtigt sind, die also im Grunde genommen dort ihre Version, ihre Vision auch erzählen dürfen und die wir dort auch mit einbeziehen und schauen, dass wir dort einen Konsens finden über diese hochföderalisierte Infrastruktur. Wird das funktionieren? Ja, klar wird das funktionieren. Warum? Weil wir technisch an vielen Stellen sowieso die gleichen Standards schon verwenden. Es gibt nur diese Friktion an einigen Stellen, gerade zwischen den Clouds, die wir beseitigen müssen. Da dienen dann unter anderem solche Projekte, wie ich eigentlich erwähnt habe, vom Telus, dieses super nerdige Overlay Network, einfach um die Verbindung erstmal herzustellen. Ja. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass das Gaia X an der Stelle natürlich der richtige Schritt ist, den wir alle, glaube ich, in die Richtung laufen müssen. Gaia X hilft uns jetzt ein bisschen. Da hat im Grunde das BMWI zu richtigen Zeitpunkt einfach mal einen Impuls gesetzt und gesagt hat, ja, wir wissen, das hat nicht immer geklappt. Wir haben eine Menge Initiativen schon gehabt, die alle gescheitert sind. Aber es ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Versuch, einen wesentlich konkreteren Versuch zu unternehmen und hat auch die richtigen Impulse gesetzt, das zu machen. Also in der Umsetzung sind wir, glaube ich, viel, viel besser geworden, haben viel gelernt aus den Dingen, die alle gescheitert sind. Um jetzt, und das merkt man auch, also die Traktion, die das Ganze entwickelt hat, dieser Wunsch dieser Standardisierung und diese Einigung über schon bestimmte Standards, der ist schon so weit fortgeschritten, dass ich da sehr guter Dinge bin, dass wir das Infrastruktur-Ökosystem relativ schnell standardisiert bekommen. Wie gesagt, ich rechne damit, dass wir Anfang nächsten Jahres dort einen ganz großen Schritt nach vorne machen. Und dann gibt es noch das Datenökosystem. Auch das vergessen viele Leute. 50% von GAIA-X ist Infrastruktur, aber 50% ist auch Datenökosystem. Die ganzen Datentöpfe, die Big Data Lakes oder Data Spaces, alle die müssen wir im Grundraum die richtige Technologie zur Verfügung stellen, aber auch interkonnektieren. Es nützt ja nichts, einen Datenspace zu haben und keiner kann darauf zugreifen. Also da ist sicherlich noch einiges an Arbeit vor uns, aber da sind schon sehr, sehr wichtige, signifikante Schritte, die wir jetzt gerade unternommen haben und die dazu führen werden, dass wir diese Grundprinzipien von GAIA-X, die auch für uns umgesetzt bekommen.
Ja, Ihr Bild vom Marathon und vom Sprint richtet sich ja genau an einen der häufigsten Kritikpunkte, die man derzeit in der öffentlichen Diskussion zu hören bekommt, wenn man sich über GAIA-X informiert, die Geschwindigkeit. Ich habe im April diesen Jahres einen Beitrag von der Welt gefunden mit dem Titel Zu langsam, zu spät, Europas Bürokratie bremst wichtiges Digitalprojekt aus. Eben dieses Digitalprojekt, von dem die Rede war, war eben GAIA-X. Und wenn man so die einzelnen Kritikpunkte dann im Beitrag liest, also allein die Gründung der Dachorganisation dauerte fast 2 Jahre. Naja, ist halt nochmal ein gewisser Aufwand. Aber auch Eurocloud-Geschäftsführer Andreas Weiß spricht im Beitrag von einem schwierigen Multi-Stakeholder-Prozess und dem Managen vieler Partikularinteressen. Ich würde die Aussage mal mit viele Köche verderben den Brei übersetzen. Die Telekom zweifelt laut Welt angesichts der Bürokratie bereits an der Wirtschaftlichkeit und befürchtet ein ähnliches Scheitern wie einst beim DE-Mail-Projekt. Wie fällt da Ihre Beurteilung aus? Sie sagten ja schon und baten ja um Verständnis, dass das Ganze jetzt eben kein Sprint ist, aber wie fällt Ihre Beurteilung zum Thema Arbeitsgeschwindigkeit und vor allem natürlich, wir hatten den Fall mit der Zusammenarbeit mehrerer Provider, natürlich auch Bürokratie bei GAIA-X aus. Wie spüren Sie das? Sie arbeiten ja aktiv mit. Könnte es schneller gehen und ist Bürokratie ein Hemmschuh bei GAIA-X?
Also könnte es schneller gehen. Ich meine, wir arbeiten in einer hochagilen System hier, mit hochagilen Methoden. Natürlich wird da unsere Geduld auch ein bisschen strapaziert. Ich glaube, das ist, glaube ich, fair zu sagen. Ja. Wir würden das natürlich intern auch lieber mit einer anderen Geschwindigkeit machen und pushen. Und es gibt dort auch sicherlich bilaterale Gespräche zwischen den einzelnen Cloud-Providern, die dann auch, wo diese Ungeduld ein Thema ist und auch Möglichkeiten, wie man das Ganze beschleunigen kann, immer wieder diskutiert werden. Wir nehmen das auch wahr. Wir würden das auch lieber gestern als morgen haben. Das ist einfach so. Stört da die Bürokratie? Ich wüsste nicht genau, wo sie da stört, weil das Bauen dieser ASBL war ein paralleler Prozess. Ist ja nicht so, als hätten wir im Grunde genommen nicht parallel weitergearbeitet und an der Standardisierung gearbeitet. Und ja, wir haben uns dafür entschieden, das als belgische Association Internationale sans Bürokratie zu machen. Das sorgt dafür, dass dort in Belgien auch der König unterschreiben muss.
Habe ich gelesen, ja.
haben wir dann auch ein bisschen uns dann mit dem Königshaus mal beschäftigt, um zu schauen, warum ist das eigentlich so am Ende des Tages, ja, hat das dann ein bisschen gedauert, ein paar Monate gedauert, dass die Unterschrift runterkommt, aber das hat auch die Arbeit in den Gremien nicht ansatzweise beeinflusst. Es war vorher schon klar im Grunde genommen, was das Ziel ist, das war ganz klar vorgegeben. Und ich glaube auch, dass der BMWI als einer der initialen, in der Initiatoren im Grunde genommen dort, der initialen Ideengeber, dort genau das Richtige gemacht hat. Der hat irgendwie ein paar Monate im Driver Seat gesessen und ich darf das Bild aufgreifen vom BMWI selbst. Der Marco Alexander Breit hat gesagt, wir haben uns dann auf den Beifahrersitz gesetzt und jetzt sind wir noch maximal auf der Rückbank und gucken ein bisschen, wo die Reise dorthin geht. Aber die stören doch an keiner einzigen Stelle. Ganz im Gegenteil, ja, sie sorgen für solche Leuchtturmprojekte dafür, dass Leute noch mal intensiver darüber nachdenken, was ist denn jetzt der Mehrwert, wie können wir den darstellen, welche Projekte können den unterstreichen. Also man gibt da sozusagen eine ganze Reihe von Impulsen, um es in die richtige Richtung zu treiben. Mal zurückkommt auf die vorhin erwähnte Kritik, die auch in der Presse geäußert wird von einigen anderen Cloud-Anbietern. Natürlich ist DE-Mail jetzt ein Projekt, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit GAIA-X vergleichen würde, weil es eine völlig andere Notation hatte. Aber dahinter steckt ja im Grunde genommen die Frage, wie weit kann eine Regierung, egal in welchem Land in Europa, bereits Versprechungen machen über Nutzung dieser Infrastruktur. Also im Grunde genommen vorab sagen, wenn ihr GAIA-X-compliant seid, kriegt ihr ganz viele Aufträge von uns. Und da ist natürlich klar, dass diese Versprechungen rechtlich bindend nicht erfolgen können. Das ist einfach nicht machbar nach der aktuellen Gesetzesgebung. Das ist auch, glaube ich, richtig so, dass das nicht passiert. Das heißt, wir müssen natürlich hier schon auch Gentleman Agreements haben, sagen, wir bauen diese Infrastruktur, wir investieren dort und ganz viele Cloud-Provider, auch die Deutsche Telekom, auch die OVH, alle, die dort mitmachen, arbeiten komplett pro bono im Augenblick dort, investieren dort unglaublich viel Zeit, weil sie an diese Idee glauben, das nach vorne zu bringen. Und ja, natürlich haben wir dahinter die Wette, dass das im Grunde genommen für uns nachher funktioniert, für jeden Einzelnen funktioniert. Und natürlich ist es, glaube ich, sehr relevant, dass die öffentlichen Aufträge ein Signal dort setzen werden in Zukunft. Aber nein, sie werden das jetzt nicht versprechen und auch nicht versprechen können. Das ist auch gar nicht sozusagen die Herausforderung, sondern sie werden an der Stelle einfach Stück für Stück sich sehr stark mit GAIA-X auseinandersetzen, den Mehrwert verstehen und dann durch diese Attraktivität, die GAIA-X am Ende des Tages mit sich bringt, werden sie sich auch für GAIA-X entscheiden. Und wir haben ja den öffentlichen Sektor, den Public Sektor in GAIA-X mit drin. Wir merken ja, welches Interesse da ist und wie versucht wird vom öffentlichen Sektor, aber auch vom Gesundheitssektor, vom Finanzsektor, von allen anderen Sektoren, wie man versucht, dort GAIA-X zu verstehen, zu greifen, diese Value Proposition von GAIA-X besser umzusetzen für das eigene Business. Und dann am Ende des Tages sind wir davon überzeugt, deswegen auch das Engagement, dass sich das auszahlen wird.
Ja. Dann lassen wir uns abschließend den hier im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wir hatten hier im Podcast bereits den CEO der GAIA-X Dachorganisation, Francesco Bonfiglio, zu Gast, der von einem ganz konkreten Fünfjahresplan für GAIA-X sprach. Wie sieht da Ihre Prognose für die weitere Entwicklung aus?
Also ich glaube, dass der Francesco dort mit dem Fünfjahresplan absolut recht hat. Ich würde ihn komplett unterstreichen. Wir haben an dem Fünfjahresplan mitgearbeitet, den mitentwickelt. Wir sind dort im Augenblick in der Zeitachse sehr, sehr gut unterwegs. Es geht darum, dass wir natürlich jetzt auch die Transparenz von dem, was wir dort erarbeitet haben, herstellen, die Leute mehr und mehr mitnehmen auf dieser Reise, damit sie auch verstehen, an dem richtigen Zeitpunkt auch verstehen, wo stehen wir gerade mit GAIA-X, wo gehen wir hin, um auch ihren Einstiegspunkt in GAIA-X genau festlegen zu können. Es macht ja nicht Sinn für jeden, morgen komplett schon dort Member zu werden, dabei zu sein und dort aktiv mitzuarbeiten, weil wir natürlich noch in einer Phase sind, in der wir erstmal definitorisch GAIA-X festlegen, in der wir dann auch einen Rollout hinbekommen, in dem wir dann auch in der Skalierung reinkommen. Und für unterschiedliche Unternehmen macht es zu unterschiedlichen Zeitpunkten Sinn, sich dort zu engagieren oder GAIA-X auch zu nutzen am Ende des Tages. Wir werden ja nicht jedes Unternehmen als Mitglied leider begrüßen können, obwohl die Einflussnahme dort in GAIA-X immer herzlich willkommen ist. Also je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr Konsens können wir haben, desto mehr Beteiligte haben wir, die einfach helfen, GAIA-X weiterzuentwickeln. Und dennoch, glaube ich, ist es fair, dass wir diesen Fünfjahresplan uns anschauen, Unternehmen für sich immer beurteilen, wann macht es Sinn, dort denn real einzusteigen in diese Geschichte von GAIA-X oder auch GAIA-X einfach nur zu nutzen. Irgendwann wird GAIA-X einfach da sein. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr dann einen sehr guten Blick auf GAIA-X haben, weil man es dann anfassen kann. meine, an einigen Stellen, wir haben schon ungeheuer viele Dokumente gepublished, die verfügbar sind, die man lesen kann. Aber das sind natürlich viele Dokumente, alleine die Gaia-X Federation Services, also dieses Rückgrat, wenn man so will, ja, von Gaia-X. Das sind 800 Seiten, die liest man nicht mal eben am Wochenende. Das sind wirklich hochnerdige Texte dabei, die man wirklich verstehen muss am Ende. Und dann auch abzuleiten, was heißt denn das eigentlich und was muss ich alles machen. Manchmal schreckt es eher ab, als dass es hilft.
Klar.
Und solche Dokumente wie Policy Rules, Architecture of Standards, das ist halt keine leichte Lektüre, weil geht es ja auch nicht um ein sehr einfaches Thema. Es geht um hochkomplexe Lösungen, die wir hier schaffen müssen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der nächsten Zeit auch sehr viel Dokumentation, sehr viel Informationen sehen werden, die helfen, besser Gaia-X zu verstehen. Und auch die Anwendungscases, diese Lighthouse-Projekte, um da mal zurück den Bogen auf den Anfang zu bekommen, die werden sehr plastisch zeigen, an welchen Stellen Gaia-X wirklich real hilft, was haben wir von Gaia-X, was ist der Mehrwert eigentlich, den wir haben. Deswegen kann ich nur empfehlen, auch diesen Blick in diese Leuchtturmprojekte reinzuwerfen und da mal raus zu adaptieren, extrapolieren, was denn im Grunde genommen Gaia-X unter anderem bedeuten kann.
Ja, dann wünschen wir und hoffen wir, dass es mit Gaia-X, wenn schon nicht als Sprint, zumindest als Marathon dann klappt. Wünschen Ihnen natürlich für Ihr Engagement auch weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-121. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.